Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Naturschutzgeschichtspodcasts Back and Then. Heute nicht nur mit meinem Co-Moderator Tobias, sondern heute auch mit Saskia Hünicke. Herzlich willkommen und vielen Dank für das Gespräch. Der Naturschutzgeschichtspodcast hat ja das Konzept, dass Alte und Junge sich begegnen können, um eben einerseits ein bisschen mehr Einblick zu bekommen in die Naturschutzgeschichte Brandenburgs vor allem. Und deswegen freuen wir uns heute sehr, dass wir Saskia hier haben, um uns einen kleinen Einblick zu gewähren in ihr Leben, in ihre Tätigkeit im Naturschutz und auch in der Stadtentwicklung, Stadtgestaltung. Und ich würde sagen, bevor wir starten, ein paar Sekt- und Selters-Fragen vorab, damit die Zuhörenden so einen kleinen Einblick bekommen, wer hier vor uns sitzt.
Sekt oder Selters?
Karibik oder Alpen?
Ach du lieber Himmel, weder noch. Ostsee.
Ostsee. Dann Stadt oder Land?
Kleinstadt.
Mhm. Bulette oder Tofuschnitzel?
Auch weder noch.
Was wäre deine Alternative?
Na, ich würde mal sagen, Spargel.
Telefonieren oder chatten?
Telefonieren.
Tee oder Kaffee?
Beides.
Denkmalschutz oder Naturschutz?
Beides.
Und Geduld oder Initiative?
Beides.
Ja, vielen Dank. Das gibt natürlich schon mal einen kleinen Einblick. Aber Saskia, könntest du dich vielleicht kurz in ein paar Worten vorstellen, wer du bist, was du beruflich machst? Und genau, dann würden wir noch ein bisschen tiefer graben zu deiner Persönlichkeit, aber vielleicht erstmal dich zu Wort kommen lassen.
Ja, gerne. Also ich oute mich da jetzt mal ganz mutig und sage, dass ich 1953, schon eine ganze Weile her, in Greifswald geboren bin, einer Kleinstadt an der Ostsee. Ja, das erklärt meine Antworten vorhin vielleicht auch. Meine Eltern sind Kirchenmusiker gewesen. Ich bin also immer mit Musik aufgewachsen, aktiv und auch zuhörend. Habe dann aber es geschafft, in den Bereich der Kunstgeschichte und Kulturgeschichte beruflich hereinzukommen. Also ich habe dann schon als Halbwüchsige mich dafür interessiert, eigentlich für mittelamerikanische Kunst. Und wenn ich jetzt nicht in der DDR aufgewachsen wäre, dann hätte ich sicher Völkerkunde, Ethnologie studiert und wäre irgendwo auf der Welt rumgesaust. Das hat dann nicht stattgefunden. Durch meine Herkunft bin ich natürlich in so einem gewissen oppositionellen Umfeld auch aufgewachsen. Trotzdem ist es mir gelungen, Abitur zu machen und dann hier in Potsdam, in Sanssouci, mit Führung mir über 3 Jahre hinweg das Studium zu verdienen. Dann habe ich in Leipzig Kunstgeschichte studiert an der Karl-Marx-Universität und bin nach dem Studium dann aber gleich wieder hier zurück zu den staatlichen Schlössern und Gärten Potsdam-Sanssouci, so hieß das damals. Und bin dann ab 1981 für die Skulpturensammlung zuständig geworden. Das war mein großer Glücksfall. Wunderbarer Beruf, alle Bildhauerkunst zu erforschen, wie ist sie entstanden, wie ist sie hierher gekommen, warum ist sie aufgestellt worden, was sagt sie aus. Das sind ganz spannende Felder auch. Wie erhält man sie? Was für Methoden muss man anwenden, um diese Dinge zu erhalten? Und über diesen Weg bin ich dann in die weiteren Fragen der Denkmalpflege gekommen. Und ich habe also in den 80er Jahren dann meinen Mann im Hinterhaus in der Dortestraße, also in der zweiten Barocken Stadterweiterung, gewohnt. Und da war ja der Verfall dieses Viertels ganz eklatant zu erleben. Und da haben sich dann meine beruflichen Interessen und meine Aktivität als Mensch zusammengefügt, indem also man ja zunehmend traurig war über den Verfall der Städte. Das hing mit der Baupolitik der DDR zusammen, eben viel Neubau zu schaffen in Neubauvierteln und die traditionellen Gewerke zu vernachlässigen und das eben erstmal nicht als Priorität zu sehen. Und zum Teil auch, man hat das ja zu Abrissen schon geführt. Und in den 80er Jahren haben sich ja dann schon die Widerstandsmomente verdichtet auch. Und da hat sich das dann ganz gut getroffen, dass ich dann im Advent 1988 erfahren habe, beim Kulturbund, den ich ja schon länger auf dem Schirm hatte, weil interessante Veranstaltungen dort stattgefunden haben. Im Kulturbund trifft sich so eine Gruppe für Stadtökologie. Das habe ich so gehört. Und dann bin ich im November dahin. Es war noch vor Weihnachten, weiß ich noch genau. Und ich habe aber nicht schnell Anschluss gefunden, so gleich. Aber da kriegte ich schon mit, also da gibt es Aktivitäten, man macht sich Sorgen um die brennenden Mülltonnen zum Beispiel in der Stadt. Das war eins der Themen, die gerade die Gruppen für Stadtökologie auf dem Schirm hatten. Christoph Janicke, Carsten Linke fallen mir da ein, Carola Stabe, Matthias Platzek. Die sind eigentlich alle eher aus dem Stadtökologiebereich gekommen und die Aktiven, die diese Gruppe auch im April 88 ja gegründet hatten. Und als ich dann dazu kam, verdichtete sich auch die thematische Debatte noch und dann ungefähr ab Januar 89 gab es dann auch eine Arbeitsgruppe Stadtentwicklung und die war wesentlich zunächst mal beeinflusst auch von Norbert Blumert, einem Denkmalpfleger aus dem damaligen Amt für Denkmalpflege und Denkmalschutzbehörde heute. Und der führte uns durch die zweite Woche Stadterweiterung. Und dann stellte sich heraus, dass im Laufe der 80er Jahre mehrere Gruppen, unterschiedliche Gruppen, sich mit diesem Stadtviertel, mit diesem verfallenen Stadtviertel befasst haben. Und das hat sich dann verdichtet. Da bin ich dann eben aktiver auch eingestiegen. Und wir haben also dann intensiv dann uns darum gekümmert, herauszuarbeiten und auch deutlich zu machen, dass das ein wertvolles Viertel ist, obwohl es so verfallen ist und obwohl die Lebensverhältnisse eigentlich ganz primitiv waren. Und es gab eben die Bereitschaft der SED-Oberen zum Gespräch überhaupt. Und da haben wir dann, gab es verschiedene Gespräche, wo es darum ging, also mit den Abrissen in der zweiten Borkenstadterweiterung aufzuhören. Da sind also im August 89 noch auf der ganzen nördlichen, östlichen Seite der Dortestraße die Häuser abgerissen worden, um dort also Wohnungen für die Mitarbeiter der Bezirksverwaltung der Stadtsicherheit in der Hegelallee zu bauen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass dann auf den Antrag von Christian Seidel, der damals für die CDU in der Stadtverordnetenversammlung tatsächlich war, der hatte den Antrag gestellt auf Abrissstopp am 1. November 1989. Und das war natürlich ein ganz wesentliches Ergebnis, zu sagen, ja, Abrissstopp einerseits. Andererseits war man eben bereit, eine Gesprächsrunde zu gründen. Das war so eine Art wie ein kleiner runder Tisch zum Bauen. Da sollte dann ein neues Konzept für dieses Viertel entwickelt werden. So, da waren wir dann mit der damaligen Wohnungsverwaltung, mit dem damaligen Baubetrieb, Denkmalpflege war mit dabei, von Argus waren welche dabei. Und so haben wir dann besprochen, wie könnte es denn weitergehen, sozusagen erhalten und bewohnen, wiederbewohnen. Und so haben wir dann uns Gedanken gemacht, wie es weitergehen kann.
Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Wurschteln wir uns da nochmal so ein bisschen durch. Ich hätte da nochmal ein paar Nachfragen. Also Greifswald war die Stadt, in der du aufgewachsen bist, eine Kleinstadt. Würdest du sagen, dass eben, weil du ja auch gerade meintest, dass ihr dann in euren Projekten eben viel kontextbezogen gearbeitet habt, also das, was ihr auch wirklich vor der Tür hattet und womit ihr wirklich konfrontiert wart, hat sich dadurch vielleicht auch schon dein Interesse für die Stadtgestaltung schon durch diese Konfrontation mit der Stadt entwickelt? Also meinst du, dass es da schon so einen Zusammenhang gab, dass du einfach schon von diesen Dingen umgeben warst, dass du vielleicht eher Probleme in der Stadt wahrgenommen hast oder dass du schon immer stärker einen Bezug hattest zu Kultur und zu dem Erhalt von Gebäuden? Also dass das einfach schon, dass da so eine kleine Verbindung gibt?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe natürlich den auch in Greifswald stattfindenden Verfall registriert und bedauert, das schon, das war aber ein normales Lebensgefühl. Also das ist mir da noch nicht so deutlich aufgefallen und ich weiß genau, als ich dann nach 1990 irgendwann, ich weiß es nicht mehr, vielleicht 99 oder 2009, in irgendeinem Jubiläumsjahr, dann in Greifswald eine Ausstellung gesehen habe über eine ganz ähnliche Gruppierung, die sich in Greifswald um den Abrissstopp bemüht hatte in den 80er Jahren und auch eine Ausstellung gemacht hat über die Altstadt in Greifswald. Bloß da war ich ja längst weg dort und habe zwar meine Eltern besucht, aber meine Mutter besucht, aber in diese Aktivitäten war ich da nicht eingebunden. Und das war eben eher hier geprägt und vor allen Dingen hatte ich ja dann inzwischen durch mein Studium für Kunstgeschichte und auch dann durch das Wohnen hier und durch meine Arbeit in einem Denkmalpflegekontext einfach einen geschärften Blick dafür bekommen allmählich. Einerseits für die Qualitäten der Stadt und andererseits eben sozusagen das Registrieren dieses Verfalls, der auch zu richtigen Verlusten ja geführt hat.
Also, dass du schon mit so einem Grundinteresse aufgewachsen bist, aber was dich ja dann auch zu deinem Studium bewegt hat, aber dass dann eben das Studium eigentlich erst wirklich diesen Blick geschärft hat oder dass man eben nochmal durch diese Brille des Studiums jetzt die Stadt gesehen hat, die Gebäude gesehen hat, den Zerfall gesehen hat und dann du eigentlich ja diesen Fokus entwickelt hast.
Also, das stimmt in einer gewissen Weise. Also, eigentlich ist es mehr das Erleben dann nach dem Rückkehr aus dem Studium. Ich bin ja dann ab 81 wieder hier gewesen. Aber es stimmt natürlich auch. Ich habe nämlich nämlich Vorlesungen gehört bei Thomas Töpfer. Das ist ein Architekturhistoriker gewesen, der an der Universität eben Architektur unterrichtet hat und der sehr gute Vorlesungen gehalten hat über die Entwicklung der Architektur nach 1945. Und ich finde für eine damalige offizielle Lehrtätigkeit an der Uni sehr offen dargelegt hat, die Parallelen auch im alten Bundesgebiet und in der DDR, dass man eben so eine gewisse Abwendung vom historischen Erbe eben auch hatte. Das hatte eben auch Gründe mit der historischen Problematik, die ja im Zweiten Weltkrieg auf eine ganz furchtbare Weise spürbar geworden ist für alle. Und haben sich viele einfach der Moderne zugewandt und die Achtung für das Alte ist etwas zurückgetreten. Deshalb sind ja auch im alten Bundesgebiet viele Stadtkerne eben ganz umgestaltet worden, genauso wie hier dann. Und da hat er also diese Parallelen ganz gut aufgezeigt, sodass ich also eine gewisse Geschichte des Städtebaus nach 1945 schon vor Augen hatte, als ich dann wieder hierher nach Potsdam kam und dann sozusagen das erlebt habe.
Mhm. Also würdest du das als einen der Punkte sagen, die so ein Auslöser vielleicht waren für deine intensivere Betätigung im Denkmalschutz, in der Stadtgestaltung? Also zum Beispiel jetzt die Vorlesungen von dem Professor, den du gerade erwähnt hast, in Kombination mit deinem eigenen Erleben? Oder könntest du uns vielleicht konkrete Auslöser nennen, die dich dann eben zu diesem aktivistischen Verhalten getragen haben?
Ja, das ist eben... Das ist ganz einfach, wie ich schon sagte, das Leben in diesem Viertel, in dem man einfach diese Umstände wahrnimmt. So eine Kombination ist das. Also ich erinnere mich auch, wie ich mal nachts um 12 von irgendeiner Fete nach Hause kam und gesehen habe, wie ein alter Herr mit deutlich zögerlichem Schritt und gequälter Körperhaltung die Straße überquert hat und zu der damaligen zu diesem Untersuchungsgefängnis von der Stadtsicherheit, also in dem heutigen Gedenkstätte in der Lindenstraße gegangen ist und dann da drin verschwand. Also irgendwie dieses, da war ja auch der Fußweg immer abgesperrt davor. Also dieses einerseits das Erleben des Verfalls im Stadtviertel, fortlaufende Abrisse und andererseits so die Präsenz dieser Staatsmacht. Das hat natürlich schon auch eine große Rolle gespielt, weil man das im täglichen Leben auch sehen konnte.
Ja, hallo auch von mir aus. Es sind ja schon auch viele interessante Schlagworte und Punkte gefallen. Die können wir vielleicht nach und nach mal durchgehen, weil der ein oder andere unserer Zuhörer das sicherlich zum ersten Mal auch gehört hat. Das am Anfang vielleicht deine Arbeit zum Erhalt der königlichen Gärten und Schlösser. Wie war denn da generell die Haltung der DDR zu diesem Punkt?
Das hat eine Entwicklung genommen. Also man muss ja dazu vielleicht ein bisschen wissen, dass die Entwicklung der DDR von 1945 bis 90 ja sehr stark geprägt war von den politischen Schwankungen innerhalb der SED. Ja, die SED war sozusagen die führende Kraft und wie die entschieden haben auf ihren Parteitagen durch ihre Parteiführung geführt sozusagen, so hat sich das hat sich ganz stark auf das Leben auch niedergeschlagen. Das ist auch in der Kulturpolitik, kann man das gut beobachten. Und das gilt eben für den Naturschutz auch ganz genauso. Also es war dann eben möglich, dass der Kulturbund gegründet wurde 1949. Das war ja schon mal auch ein wichtiger Schritt, dass das also weitergeht.
Ganz kurz vielleicht nochmal erläutern, was ist denn der Kulturbund genau?
Der hieß Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, ist 1949 gegründet worden, wenn ich das jetzt richtig weiß, und sollte so eine Diskursebene bilden und die wurde auch die ganze DDR über beibehalten, sorgsam beobachtet, hatte aber gewisse Spielräume. Also neben der Kirche waren das die einzigen Spielräume, wo sich sozusagen Interessengruppen für den Naturschutz zum Beispiel schon immer treffen konnten. Es gab auch schon länger eine Denkmalpflegegruppe im Potsdamer Kulturbund. Dann waren da natürlich auch viele Veranstaltungen, Konzerte wurden da organisiert, Dichtungslesungen und alles Mögliche. Also das war schon eine ganz wichtige Basis. Es gab ja sonst kein Versammlungsrecht. Das muss man wissen. Ne? Also man konnte sich nicht einfach versammeln und sagen, wir reden jetzt mal über was. Das ging nicht. Also das ging eben nur auf diesen institutionalisierten Ebenen. Und da war der Kulturbund eine ganz wichtige Institution. Und da war es dann so, dass also in den 80er Jahren auch sicherlich vor dem Hintergrund der auch von Solidarność, also dass sozusagen man merkte in den Nachbarländern, da tut sich aber ganz grundsätzlich was, war eben auch nochmal die Bereitschaft erhöht und auch der Diskursmut ist in den 80er Jahren erheblich gewachsen. Also auch die Naturschutzbewegung ist da nochmal deutlicher geworden und so war es auch logisch, dass es nochmal zu einer weiteren Gruppe im Kulturbund gekommen ist, zur Gründung von der Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz und Stadtgestaltung, also eigentlich zunächst mal für Stadtökologie. Um diese Fragen ging es in erster Linie.
Und da war es dann möglich, eigenständig Gruppen zu gründen oder gab es da ein vorgegebenes Programm, das man einhalten musste? Wie kann man sich das so ungefähr vorstellen?
Also der Kulturbund war sozusagen das Dach und innerhalb des Kulturbundes gab es ja verschiedene Arbeitsgemeinschaften, auch für Philatelie zum Beispiel, für alles Mögliche. Und da war es dann eben möglich, diese Arbeitsgemeinschaft hier für Stadtökologie zu gründen und eben auch Veranstaltungen zu machen und die auch durchzuführen. Und ich weiß jetzt nicht genau, kann ich jetzt nicht sagen, ab wann die ersten auch Arbeitseinsätze stattfinden konnten, wo man eben wirklich losgegangen ist und hat eben Müll aus dem See gefischt. Ja, so.
Und inwieweit ist da Einfluss auf die Arbeit oder auf die Tätigkeit des zu einer solch einer Arbeitsgruppe genommen worden oder konnten die wirklich frei sich betätigen?
Das weiß ich nicht. Also in der Gruppe, in der ich gewesen bin für Stadtgestaltung, also wo wir uns mit der zweiten Bauern Stadterweiterung beschäftigt haben, da war das nicht der Fall. Und wie das bei den Stadtökologiegruppen war, das kann ich jetzt nicht sagen. Es ist aber immer so eine Gratwanderung. Also man muss dazu wissen, so ein Leben in so einer Diktatur ist so, dass alle immer mit einer gewissen Selbstzensur durchs Leben gehen, weil sie wissen, sie haben einen bestimmten Handlungsrahmen, aber niemand will unnötig in Konflikte geraten. So. Und auf der anderen Seite gibt es viele, die Teil des Machtapparats sind, also sowohl was die SED anbelangt oder was die Führungsebenen, Kulturen vielleicht auch anbelangt oder was die Staatssicherheit anbelangt, die aber in diesen Bewegungen auch mitgewirkt haben. Also man kann das gar nicht so klar voneinander trennen oft. Also menschliche Leben sind nicht konsequent. Oft kann man das beobachten, wenn man das betrachtet. Und deshalb ist das sicher eine subtile Einflussnahme gewesen, wenn überhaupt. Es ging, glaube ich, bei den Leuten auch von der Staatssicherheit, die ja überall mit dabei waren, also auch in den kirchlichen Gruppen zum Beispiel ja auch, eher darum, das zu beobachten. Ja, also das glaube ich an der Stelle nicht. Vor allen Dingen war es ja dann möglich, 89 im Frühjahr schon einmal ein Treffen zu machen von Stadtökologiegruppen aus der ganzen DDR. Das fand ich ziemlich epochal, dass das möglich gewesen ist. Die Leute waren bei uns privat untergebracht. Ich weiß aber, wir waren Gasteltern sozusagen, Freunde von uns auch. Alles sorgsam beobachtet, aber zugelassen. Und das ist Teil dieser Entwicklung in den späten 80er Jahren, wo sich dann wirklich schon was bewegt hat. Und das war natürlich ganz, also eine Art Erweckung, festzustellen, in wie vielen Städten es ähnliche Gruppierungen gab. Also wir haben dann festgestellt, also ich muss entschuldigen, dass ich immer eher von der Stadtentwicklung spreche. Also das ist einfach mein Fokus an der Stelle. Das gilt für die anderen Gruppen natürlich ähnlich. Dass wir festgestellt haben, es gibt in Erfurt, in Schwerin und in Quedlinburg und gibt es auch solche ähnlichen Gruppen wie wir, die sich also mit dem Verfall der Altstädte befasst haben. Das gab es parallel. Und man muss dazu wissen, dass man ja damals im Grunde kein Telefon hatte. Man konnte sich dann mal über Telegramme verständigen oder so. Also es ging ja alles nur über Mund-zu-Mund-Netzwerke sozusagen, dass man was erfuhr und man stellt im Nachhinein, konnten wir dann feststellen, dass es ganz viele Dinge gegeben hat, die parallel passiert sind, die man aber tatsächlich nicht gewusst hatte.
Das hat ja dann bestimmt auch die eigene Motivation gesteigert, wenn man dann plötzlich sieht, okay, es gibt noch andere Zellen, die ähnliche Dinge verfolgen und die sich engagieren, man ist nicht allein. Gab es da vielleicht auch dann Entwicklungen, die du wirklich vielleicht auch darauf zurückführen könntest? Also habt ihr euch dann was getraut, was ihr euch vielleicht davor noch nicht getraut habt, anzugehen, weil ihr jetzt wusstet, okay, es gibt irgendwie mehr Rückenwind, es gibt noch andere Zellen, die sich auch für sowas engagieren?
Ja, in gewisser Weise ja, natürlich. Das kommt aber zusammen mit ganz vielen anderen Faktoren auch. Also es war ja dann dieses landesweite Treffen, dann gab es das erste Pfingstbergfest zu Pfingsten 89 und da trafen sich ja auch dann diese verschiedenen Gruppen. Da war es also die Fürsprache von Dr. Giersberg damals, der das dann ermöglicht hat, dass man sich da treffen konnte und so. Das war dann schon im Grunde ein unbewusst erweiterter Aktionsrahmen. Auch der Mut ist unbewusst gewachsen. Nicht, dass man sich bewusst gemacht hat, oh, jetzt können wir aber, sondern das ist ein ganz unbewusster Entwicklungsprozess gewesen. Man wusste ja auch, es gibt die Kontaktegruppe in Babelsberg, die sich mit dem Wahlbetrug dann beschäftigt hat. Wir kannten uns ja hier aus den Gemeinden zum Teil auch alle, aus den kirchlichen Gemeinden auch. Und dadurch wusste man das und dadurch war das sozusagen wie so eine, ja, aus allen, ich weiß nicht, wie so ein Quellgebiet, wie ein Fluss dann aus einem Quellgebiet erwächst und sich das dadurch allmählich entwickelt.
Und würdest du sagen, dass so dieser unbewusste Mut grundsätzlich so eine wichtige Eigenschaft ist von aktivistischer Arbeit, also dass die ganz häufig davon getragen wird, dass man sich irgendwie als eine Gemeinschaft versteht, das ist etwas, was ganz ja grundsätzlich dieser aktivistischen Arbeit eigentlich inhärent ist?
Also es ist natürlich immer wichtig, und das gilt, glaube ich, auch für alle Systeme, auch heute, dass es grundsätzlich erstmal eine Voraussetzung ist, dass man gleichgesinnte Menschen findet. Sonst hat man ja eine isolierte Position und muss sich fragen, ja, denk mal drüber nach, ist das überhaupt richtig? Man kriegt ja erst eine Bestätigung, dass das ein richtiger Gedanke sein könnte, dadurch, dass also andere sich diesem Gedanken anschließen oder man sich selber einer Gruppe anschließt, die ähnliche Gedanken verfolgt. Insofern braucht es das natürlich immer, aber man muss dann natürlich schon nochmal unterscheiden in den Systemen. Also wenn ich das mit heute vergleiche, so ein bisschen war das ja auch die Intention, mal zu gucken, wie kann man sich heute engagieren. Wenn ich das vergleiche mit den vielfältigen Möglichkeiten, die man heute hat, sich zu engagieren, sich zu äußern, ohne Gefahr für Leib und Leben sozusagen oder sozusagen mit dem guten Recht, sich auch zu treffen und sich zu versammeln, dann ist das doch nochmal ein ganz großer Unterschied. Und das war eben in den 80er Jahren ja noch nicht gegeben. Insofern gibt es ja nochmal eine andere graduelle Version. Und deshalb ist auch mein Respekt heute für solche Gruppen, die möglicherweise in Russland oppositionelle Arbeit betreiben oder in anderen diktatorischen Systemen heute. Also was für ein Mut dazu gehört, dann wirklich auf die Straße zu gehen und sich zu zeigen und zu sagen, wir sind hier, wir wollen hier was anderes aussagen. Dazu gehört sehr großer Mut, also mein Respekt.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch da nochmal die Nachfrage. Du meintest jetzt schon, ja, dass man eben in einer Diktatur, wie wir jetzt auch die DDR begreifen, dass es da eben viel mehr Einschränkungen gab, viel mehr Zensur. Und du hast sogar davon gesprochen, Bedrohung von Leib und Leben. Könntest du da vielleicht nochmal ausführen, was wirklich für euch da die Einschränkungen waren in dieser Arbeit? Also du meintest schon, sie haben auch häufig so eine beobachtende Rolle eingenommen. Aber jetzt hast du ja auch davon gesprochen, dass es auch schon einschränkend war und dass man dadurch sehr viel mehr Mut aufbringen musste als vielleicht heutzutage in unserer Demokratie. Könntest du da vielleicht das nochmal konkreter machen? Was waren da so eure Einschränkungen, die ihr eben auf Grundlage, dass ihr in der DDR wart, mit was ihr da zu kämpfen hattet?
Ja, wie soll ich das sagen? Also ich hatte ja vorhin schon beschrieben, welchen Handlungsrahmen wir hatten und dass wir den auch ausgefüllt haben. Und das auch in dem Moment jetzt gar nicht auf dem Feld, auf dem wir aktiv waren, in der Stadtökologie und auch im Stadterhalt, in der nachhaltigen Stadtentwicklung, um diesen Begriff mal vorwegzunehmen, der damals noch nicht so üblich war. Da war das in dem Rahmen dann zunehmend ja möglich, sich zu äußern. Aber wir konnten trotzdem nicht nach West-Berlin fahren. Und das, was wir dann, als die Mauer aufging im November 89 sofort gemacht haben, dass wir mit den Stadtökologiegruppen und Stadterneuerungsgruppen in West-Berlin Kontakt aufgenommen haben, waren dann sehr aktiv, auch Ute Samtleben zum Beispiel dabei, die dann also zu den Stadtbau und SFU 36 und Stern, die also aus der Kreuzberger Hausbesetzerszene hervorgegangen waren und sich zu veritablen Firmen der Stadterneuerung entwickelt hatten. Und zu denen haben wir dann sehr schnell Kontakt aufgenommen. Da hat es dann am 16. Dezember, haben die dann Material auf ihre LKWs gebracht und mit den Zöllnern freundlich geredet, durften durchfahren. Also Cornelius van Geisten ist ein ganz überzeugender Typ gewesen. Der hat also die Zöllner dazu bekommen, das Material reinzulassen. Und dann haben wir eben die erste Winterfestmachung im holländischen Viertel gemacht und erlebt, also die Fenster geschlossen, die Dächer so ein bisschen mit Folie bedeckt, damit also nicht noch ein Winter. Wir wussten, es ändert sich jetzt. Aber wir wollten, dass nicht noch ein Winter über diese offenstehenden, empfindlichen, ja doch auch sehr sparsam gebauten Häuser hinweggeht und dass dann noch möglichst viel gerettet werden kann. Da gab es eben dann diese enge Zusammenarbeit, die war für unsere Gruppierung ganz entscheidend, weil die eben diesen Gedanken einer sozialen und bausubstanzgerechten Stadterneuerung schon sehr weit gedacht hatten. Also Professor Helmer ist der geistige Vater dieser Stadterneuerungsbewegung und das bundesdeutsche Baurecht gab dann schon Instrumente dafür her. Und das haben wir sehr schnell verinnerlicht, sodass wir also nach 1990 relativ schnell diese Instrumente dann auch hier anwenden konnten, was Potsdam dann letztlich sehr zugute gekommen ist.
Und das ist dann letzten Endes auch die Arbeit der Argus, dieser Organisation der Argus gewesen. Stimmt es so?
In gewisser Weise. Also Argus hat sich sofort eingebracht. Also zum Beispiel war es so, dass im Herbst 89 die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung keine Lust mehr hatten. Und die waren dann irgendwann nicht mehr beschlussfähig. Und da wurde angeboten, dass man bestimmte Gruppierungen, die es inzwischen gab, kooptiert und man konnte da entsandt werden. Also ich weiß, dass wir waren ja Teil der Grünen Liga und mit in dieser Bewegung, als sich die Grüne Liga dann bildete, dass ich also da einen plötzlichen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung hatte. Und schon da haben wir versucht, mitzuwirken. Wir haben den damaligen Baustadtrat sofort den Antrag gestellt, ihn abzuwählen, was dann auch passiert ist. Und schon erste Möglichkeiten zu erkunden, zum Beispiel die Häuser in Erbbaurechte zu vergeben, damit also Wohnen und Arbeiten und Sanieren wieder in irgendeine persönliche Hand kommt. Zunächst mal war das der Denkansatz, bevor noch der Einigungsvertrag war und diese Blütenträume dann zerstört hat in gewisser Weise. Und da war Argus in dieser Gemengelage sehr aktiv. Es gab ja dann 1990 eine Wiederholung der Kommunalwahl, weil ja der Wahlbetrug inzwischen erwiesen war. Und da gab es also eine Gruppe Neues Forum Argus, die also eine gemeinsame Liste gebildet haben. Und wir haben dann auch eine Fraktion gehabt, eine ziemlich große Fraktion in der ersten Stadtverordnetenversammlung 1990. Und haben da natürlich gerade diese baupolitischen und stadtökologischen Themen sehr stark bearbeitet, Kultur auch. Ich war erstmal ein Jahr lang Kulturstadträtin auch, bis ich wieder in meinen Beruf dann zurückgegangen bin. Und parallel dazu musste sich Argus natürlich jetzt als Organisation auch wiederfinden. Und es wurde dann ein Verein gegründet. Das war ja dann möglich, Vereine zu gründen. Und das ist dann auch passiert. Und dieser Verein hat dann verschiedene Themen bearbeitet in den 90er Jahren. Einerseits zum Beispiel eine der ersten Naturkundeläden versucht ins Leben zu rufen mit einer ABM-Maßnahme damals. Und auch ein Argus-Auge veröffentlicht eine Zeit lang. Also ein sehr schönes Heft, weil sehr interessante Texte veröffentlicht worden sind. Das begann auch schon 89.
Die war ja auch mal zensiert, habe ich gelesen.
Ja, eins der ersten Ausgaben, da wurde noch drauf geguckt, dass alles, was veröffentlicht werden sollte, wurde ja betrachtet und zensiert gegebenenfalls. Also ohne diese Nummer durfte nichts erscheinen zu DDR-Zeiten. Und da ist nochmal eine Korrektur erfolgt, etwas abgemindert sozusagen. Aber das ging ja dann 1990 auch noch weiter. Also mehrere Hefte sind da erschienen über stadtökologische Themen verschieden und auch stadtgeschichtliche Themen.
War das denn mehr so eine Informationszeitschrift des Vereins?
Ja, Positionen, die natürlich schon weiter, tiefer im Stoff standen als die Tageszeitungen, deren Veränderung man aber auch dann schon registrieren konnte. Ne? Also schon Ende 89 hat sich das angefangen, schon ein bisschen zu verändern. Da kam dann schon mal der eine oder andere Artikel auch über uns, war dann schon mal möglich. Auch eine Diskussion über diesen Abrissstopp. Ich weiß, dass es da einen Artikel gab, wo wir irgendwie sehr stark verleumdet wurden. Argus interessiert sich überhaupt nicht darüber, ob Leute Wohnungen finden oder nicht. Ihnen geht's ja bloß irgendwie so. Da musste man dann irgendwie gegenhalten. Aber das hat sich dann relativ bald auch weiterentwickelt. Alle haben sich weiterentwickelt in dieser Zeit sehr schnell. So dass also in diesen ersten 90er Jahren dann also solche besonderen Themen, Stadtökologie und auch eben jetzt die Ernährung, also sozusagen ökologischer Landbau und alles Mögliche weiter zu betreiben. Da gab's so verschiedene Ebenen bei Argus Und im Städtebau war es eben so, dass dann schon sehr schnell einfach die marktwirtschaftlichen Mechanismen gegriffen haben. Also nach dem Einigungsvertrag, ne, da waren ja einerseits, war ja dieses Rückübertragungsgeschichte für Immobilien, die sozusagen unsere Idee in Erbbaurechte, die Häuser zu vergeben, wieder aufgehoben hat, weil ja dann erstmal die Eigentumsverhältnisse auch unklar waren. Da haben wir relativ bald Sanierungsgebiete erlassen. Das ist so ein besonderes Städtebaurecht, das den Städten einen größeren Einfluss zubilligt, woraus erwachsen ist, dass zum Beispiel heute in diesen Innenstadtgebieten auch noch sehr viele Wohnungen existieren und auch noch bezahlbare Wohnungen unter anderem dabei sind. So, das wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Das hat sich verändert.
Es ging ja vor allem auch um diese zweite barocke Stadterweiterung.
Darum, sich mit Großbauvorhaben auseinanderzusetzen. Also damals ging das auch bundesweit durch die Presse, das Klinikerhorn, die Bebauung am Klinikerhorn 1993 schon und dann auch relativ bald darauf folgend absurde Pläne für das gesamte Umfeld des Bahnhofes. Also da gab es eine Ursprungsplanung mit über 400.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, einem praktisch auf einer erhöhten Ebene über dem Bahnhof errichteten riesigen Stadtviertel, also völlig absurd. Und da hat es natürlich völlig klar sofort die Ansage gegeben, nee, das geht gar nicht. Aber das Potsdam Center war dann nochmal die Debatte und ich habe das dann initiiert und es hat auch eine große Bewegung ergeben, die Gründung der Aktionsgemeinschaft für ein stadtverträgliches Potsdam Center, das war 1996, wo also ganz viele auch Vereine, die sich inzwischen in der Stadt gebildet hatten, das mit unterstützt haben. Wir gesagt haben, also der Bahnhof, das muss irgendwie in einem menschlichen Maß entwickelt werden. Und diese Aktivitäten haben dann dazu geführt, dass wir haben an das Zentralkomitee der UNESCO wegen des Welterbestatus nach Paris geschrieben, an Bundeskanzler Kohl geschrieben, der hat Töpfer beauftragt, sich damit zu beschäftigen. Und wir haben erreicht, dass immerhin für einen Teilbereich dieses Bahnhofsumfeldes nochmal ein städtebaulicher Wettbewerb gemacht worden ist. Und diese große Wiese, die nördlich vorm Bahnhof liegt sozusagen, die ist eine Frucht dieser Bemühungen. Da bin ich immer sehr froh, wenn ich vor dieser Wiese stehe, die ja auch zu einer Jugendfreizeitwiese jetzt entwickelt werden soll, dass die überhaupt frei geblieben ist. Denn da hatte man ein riesiges Hotel geplant mit einem ganz dünnen Sichtschlitz auf die Kuppel der Nikolaikirche. Also das waren völlig absurde Planungen, die dadurch auch, sagen wir mal, relativiert werden konnten. Also eine gewisse Schadensbegrenzung ist uns gelungen mit einem großen Aufwand. Und diese intensiven Debatten über die Stadtentwicklung, wie soll denn Potsdam sich jetzt eigentlich entwickeln, die haben mich dann wieder in die Stadtpolitik zurückgebracht. Also ich hatte mich da erst zurückgezogen, weil ich ja so einen tollen Beruf habe und da auch so viele interessante Sachen los waren in den Schlössern. Da wurden ja auch Schlösser saniert, eingerichtet, Ausstellungen gemacht, noch und nöcher. Und das war alles sehr interessant. Aber ich bin dann eben ab 98 dann auch wieder in der Stadtverordnetenversammlung, diesmal dann für Bündnis 90 Die Grünen gewesen, seitdem auch. Das war eine Frucht dieser stadtpolitischen Debatten, also dieser baupolitischen Debatten in den 90er Jahren.
Das heißt also, das Engagement hat sich mehr verlagert von dem Argus, sage ich mal, oder den zivilen Nichtregierungsorganisationen, sage ich mal, hin zur Parteipolitik, weil da einfach die Hebel größer waren vielleicht?
Also da ist es Argus genauso gegangen wie dem Neuen Forum und den anderen Bürgerbewegungen, dass natürlich sich dann das Engagement vollkommen aufgefächert hat. Also es gab dann so viele Möglichkeiten, sich an verschiedenen Stellen zu engagieren. Also das ist nicht nur, ist jetzt durch meine Person oder so übergegangen in diese stadtpolitische Ebene, aber viele andere haben sich dann eben auch in anderen Stadtökologiegruppen und in anderen politischen Parteien und Gruppierungen engagiert. Ja, das ist ja eine riesige Vielfalt. Ursprünglich waren wir alle zusammen, weil wir alle für das Gleiche und gegen das Gleiche waren. Ja, so. Und dann nach 1990 hat sich das vollkommen aufgefächert und Argus hat dann verstärkt die Umweltbibliothek aufgebaut. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Aktivität. Möglich war das alles damals nur, weil wir eine institutionelle Förderung vom Umweltministerium hatten über viele Jahre, also ich glaube bis 2014 ungefähr oder so oder 2010 um die Drehe. Dadurch war sozusagen immer so eine hauptberufliche Zelle da, mit der zusammen man so bestimmte Projekte entwickeln konnte. Und das war dann eher eine Projektarbeit. Also zum einen die Umweltbibliothek, die eine ganz wunderbare, wichtige Arbeitsgrundlage ist und jetzt im Haus der Natur ein gutes Leben weiterführt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir auch später dann immer, wenn jetzt irgendeine besondere Fragestellung in der Gesellschaft virulent war. Also wir haben dann eine Forsa-Umfrage initiiert. Wie soll denn der neue Landtag am Alten Markt aussehen? Das ist ein ganzer Fragenkatalog, den wir da repräsentativ den Leuten vorgelegt haben. Das war ein sehr interessantes Ergebnis in dem gesellschaftlichen Diskurs darüber, wie soll denn die Mitte sich auch entwickeln weiter. Oder wir haben dann 2008 eine Tagung veranstaltet über den dann aktuellen Umgang mit dem Weltkulturerbe. Also das war ganz interessant, dass 1990 sowohl West-Berlin als auch die DDR das beantragt hatten, diese Berlin-Potsdamer Kulturlandschaft zum Weltkulturerbe zu erklären. Das ist dann auch erfolgt. Und diese baupolitischen Debatten in den 90er Jahren, die handeln auch immer sehr stark über diesen Konflikt mit dem Welterbe. Und dann hat sich das, also der Diskurs hat sich dann sehr stark auch qualifiziert. Und dann haben wir 2008 eine Tagung dazu auch nochmal gemacht. Dann haben wir später eine Tagung gemacht, eine kleine Werkstatt über die Technologie des Natursteinpflasters auf den Straßen. Das lieben ja Fahrradfahrer nicht so besonders, aber die sind eben praktisch auch ein Ökosystem, so eine Straße mit dem Naturschutzpflaster, wo also erstens ist es ein raffiniertes Handwerk, es ist ein unsterbliches Material, Wasser versickert, die Bäume kriegen mehr Wasser ab in der Fläche, ne, das wird nicht über Kanalisation alles weggezogen, des Regen. Also es hat viele Aspekte, muss man da bedenken. Und wir haben damals sehr stark auch mit der Technik uns beschäftigt. Also das sind dann so spezielle Sonderthemen, wo eben eine Gruppe, kleinere Gruppe von Argus, wir sind jetzt nur noch eine kleine Gruppe, sich dann damit beschäftigt hat.
Wie sieht Argus aktuell aus?
Ist eine ganz kleine Gruppe und wir, wie man schon sieht, uns fehlt diese institutionelle Förderung. Und wenn alle Menschen, und das sind die Argus-Menschen grundsätzlich, so vielseitig engagiert sind, dann bleibt natürlich für diesen Verein dann auch manchmal nicht so viel übrig. Ne? Also es ist klar, dass alle dann auch manchmal ihre Bestrebungen mit in die Berufe genommen haben. Also aktive Argus-Mitglieder sind dann zum Beispiel beim Sanierungsträger gelandet und haben da unsere Ziele beruflich umsetzen können. Und so dass also dieser Druck nicht mehr so groß war, jetzt hier so eine Organisation aufrechtzuerhalten. Das heißt also, Argus ist ein kleiner Verein, wir leben auf Sparflamme. Und immer wenn es sozusagen eine Aktion gibt, die wir gerne möchten, dann erwachen wir zum Leben sozusagen, beantragen Fördermittel und bewegen irgendwas. Also ich glaube, es war ganz schön, dass wir, glaube ich, 2009, 2010 war das, in einer Kooperation, Elvira Schmidt, unsere damalige Geschäftsführerin, hatte das initiiert mit der Fachhochschule zusammen, macht besser, ne? Diese Ausstellung war so mit auch vielen Interviews und Zeitzeugeninterviews, dass wir einfach auch angefangen haben, uns ein bisschen zu bemühen, die Geschichte zu dokumentieren.
Da habe ich gelesen, es gibt ja einen Archivbestand, der jetzt mittlerweile bei der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße zur Verfügung steht. Wie sieht's da aus? Kann man den besichtigen? Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, das fand ich auch bemerkenswert, dass also nach und nach Birgit Knicke ist da die archivalisch Kundige gewesen im Verein, die also das nach und nach aufgebaut hat, dass wir also dieses Archiv haben, dass die Vereinsmitglieder ihre Unterlagen von damals zusammengetragen und zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben dann, als wir gemerkt haben, wir können jetzt keinen großen Archivraum mehr unterhalten, wegen der fehlenden Förderung, dann eine Möglichkeit gesucht. Und da waren dann auch alle damit einverstanden. Das war also Einzelentscheidungen auch, dieses Archiv dann in die Lindenstraße zu geben. Wir müssen jetzt darüber überlegen, und das werden wir das Gespräch auch wieder neu suchen müssen mit allen Einlieferern und die da was beigetragen haben, weil die Lindenstraße das auf Dauer nicht wird betreuen können. Also man kann dort, wenn man Forschungsvorhaben hat, darauf zugreifen. Es ist auch zugänglich. Es ist auch digital erschlossen. Das war schon Teil eines Projektes bei uns, bei Argus. Aber trotzdem muss man die Zukunft weiter sichern und wir hoffen auch, dass noch weitere Archivbestände eingehen. Also je nachdem, wie die Leute, die jetzt meine Altersgruppe sind, einfach zu Hause aufräumen und Dinge vielleicht entdecken, die noch dokumentarisch wichtig sind, dass sie dann noch mit da rein können und das ist aber noch im Gespräch.
Die Adresse bzw. einen Link dazu können wir ja sicherlich auch dann in die Podcast-Erläuterungen noch mit reinstellen. Sodass dann vielleicht der ein oder andere auch darauf aufmerksam wird. Was noch gefallen ist, ist das Stichwort Grüne Liga. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Wie sieht Argus in Zusammenarbeit mit der Grünen Liga aus? Oder ist es ein Teil dieser Grünen Liga? Was ist das genau?
Also die Grüne Liga ist ja ein Netzwerk von Gruppen, die sich im Naturschutz und in der Ökologie engagieren. Und da ist Argus sozusagen Teil dieses Netzwerks, und zwar so ein Gründungsmitglied dieses Netzwerkes, und aber im Moment in diesem Kontext nicht aktiv. Also wir mögen uns, wir wissen, dass es uns gegenseitig gibt, aber die Aktivitäten sind jetzt bei Argus nicht mehr da. Eine Zeit lang ist es so gewesen, dass also auch von Argus aus Stellungnahmen für Bebauungspläne und sowas gemacht worden sind, also ähnlich wie die Grüne Liga das ja als Träger öffentlicher Belangen oder als Verein macht. Aber das machen wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, weil wir eben alle auch andere intensive Aktivitäten haben und der Verein eigentlich auf Sparflamme existiert. Ich sag's mal so.
Er existiert ja aber noch und ist ja auch irgendwo damals ins Haus der Natur gekommen. Wie ist denn das genau abgelaufen?
Wir hatten nach 1990 die Frage, was wird denn jetzt aus diesen ganzen neu entstehenden Gruppierungen? Und da hat es ein Haus der Demokratie gegeben in dem nun geräumten Untersuchungsgefängnis der Stadtsicherheit in der Lindenstraße. Das war das neue Haus der Demokratie, 5354 in der Lindenstraße. Und da hatten wir auch ein Büro. Ich war damals ja noch, glaube ich, als Kulturstadträtin im Amt. Jedenfalls kann ich mich erinnern, dass ich das irgendwie mit unterstützt und befördert habe, dass diese Möglichkeit besteht, dass also die demokratischen Gruppierungen dort unterkommen konnten. Da war auch die Grüne Liga dabei und ich denke die SPD auch. So genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr, wer da alles noch integriert war. Also unterschiedlichste Gruppierungen. Und irgendwann ging das nicht mehr und es war dann klar, da sollte die untere Denkmalschutzbehörde einziehen zunächst mal. Und dann ging es darum, ein neues Domizil zu finden. Und da ging es dann um dieses Haus hier und da war es auch eigentlich, ging es immer darum, auch dafür zu argumentieren, das Haus der Natur sozusagen zu haben als Sitz der Naturschutzverbände, der verschiedenen Gruppierungen, die sich im Naturschutz bewegen. Und das ist natürlich dann auch eine sehr glückliche Symbiose gewesen. Über all die Jahre hat sich das dann herausgebildet. Da hatte Argus dann auch noch lange hier ein kleines Büro. Und da war das natürlich eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Naturschutzvereinen.
Was wären denn potenzielle zukünftige Themen, die Argus bearbeiten könnte?
Ich muss noch ein ganz wichtiges Thema nachtragen. Muss ich mich sehr entschuldigen. Das ist natürlich ganz schlimm. Denn ein ganz wichtiger Themenstrang bei Argus von Anfang an, der auch bis heute eine Rolle spielt und auch in der politischen Landschaft in Potsdam eine große Rolle spielt, bei denen, die sich für Stadtökologie interessieren, das ist die Mobilität. Also wir hatten bei Argus natürlich schon eine Gruppe zu DDR-Zeiten auch schon, die sich sozusagen für Mobilität, also wie kann in der Stadt das Leben organisiert werden, Mobilität jenseits des Autos interessiert. Und es gab auch schon, als dann die neue Stadtverordnetenversammlung war, sehr früh einen Antrag dieser Fraktion mit einem neuen Mobilitätskonzept, wo also auch die Verflechtung mit Berlin verdichtet werden sollten und auch eben eine umweltgerechte Mobilität organisiert werden sollte. Das ist dann über Jahre so ein bisschen in den Hintergrund geraten, muss ich sagen, weil so viele andere Themen auf dem Tisch lagen. Also es war einfach unglaublich viel, was da natürlich jetzt im völligen Umbau dieser Gesellschaft in den 90er Jahren passiert ist. Und bis es dann eben einzelne Projekte gab, die auch Argus und auch die Grüne Liga wieder auf den Plan gerufen haben. Das eine war der Havelausbau. Der sollte ja zu einer großen Wasserstraße ausgebaut werden. Und das andere waren verschiedene große Straßenprojekte, die sogenannte Südtangente, die sozusagen hier mitten durch die Stadt, so eine Art Stadtautobahn sein sollte. Und auch die Westumfahrung, die also von Golm praktisch durch die Wälder durch über die Havel hinweg bis nach Rehbrücke führen sollte, westlich um Potsdam herum, also durch die Wälder hindurch eine große Umfahrungsstraße. Diese Projekte, da war es ganz klar, die ergeben nicht den Sinn einer nachhaltigen Mobilität für Potsdam. Potsdam hat durch die historische Struktur niemals Platz für eine autogerechte Stadt.
Aber wie könnte die Mobilität dort aussehen?
Klar, wie kann die Mobilität anders aussehen? Und das war eben einerseits natürlich immer auch an so einer Stelle mal ein klares Nein. Das hat keinen Sinn. Es gibt keinen Entlastungseffekt. Das ist eine Illusion. Und diese westliche Ortsumfahrung, die müsste ja angefahren werden. Ja, also man schafft den Leuten die Illusion, das geht jetzt besser, setzen sich ins Auto, fahren aber auch durch bewohnte Straßen, bis sie auf dieser Umgehungsstraße sind. Das wird immer vernachlässigt von denen, die dafür argumentieren. Und das war damals im Bundesverkehrswege, waren beide Vorhaben waren dort vorgesehen. Und es ist durch einen massiven Widerstand und auch durch große Netzwerke, also auch die umliegenden Gemeinden von Golm bis Rehbrücke, also die Gemeindevertretungen haben sich dieser Bewegung angeschlossen, also dem Netzwerk gegen diese Westumfahrung und auch diese Südtangente waren auch mehrere Bürgerbewegungen, die also gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Und natürlich klar ist die Alternative. Potsdam hat ja gute Voraussetzungen für einen ordentlichen ÖPNV. Die Straßenbahn ist da. Wir haben sehr um den Obus in Babelsberg getrauert, also den elektrisch betriebenen Bus. Das war was ganz Modernes im Grunde genommen, ne? Und das war natürlich ein Fehler nach 1990, dass diese Entwicklung aufgegeben worden ist. Aber er hatte damals auch nur in Babelsberg einen kleineren Umgriff. Also das war kein großes Netz. Aber die Straßenbahn hat sich gehalten und das war immer ein wichtiges Ziel, das Straßenbahnnetz weiter auszubauen. Natürlich auch das Busnetz weiter auszubauen. Und das war dann auch Anfang dieses Jahrhunderts in den ersten Jahren ein ganz wichtiges Ziel, eben diese Holding der Stadtbetriebe zu bilden, in denen die EWP eben für den Strom und für die Wärme sorgt. Mit der Fernwärme ist ja auch eine sehr gute Voraussetzung, auch jetzt für die Dekarbonisierung der Fernwärme. Da haben wir auch schon einen Riesenfund sozusagen in einer klimagerechten Wärmeversorgung, wenn wir das schaffen. Und also diese Stadtwerke zu gründende Holding, wo sich die verschiedenen Bestandteile der Stadtwerke gegenseitig stützen. Und das stützt natürlich die Verkehrsbetriebe auch ganz entscheidend. Also, dass wir so ein gutes ÖPNV-Angebot haben, das ist ein Ergebnis dieser Konstruktion.
Es sind jetzt schon Stichwörter gefallen wie Nachhaltigkeit oder du hast Natursteinpflaster umworben als eine Möglichkeit, mehr Natur zuzulassen. Und zum Beispiel hast du auch ganz zu Beginn schon von den brennenden Mülltonnen berichtet und im Zuge dessen von Umweltverschmutzung oder auch Luftverschmutzung. Deswegen nochmal explizit die Frage, wie hängt denn die Themen Stadtgestaltung mit Nachhaltigkeit oder auch mit Umweltschutz zusammen? Wie würdest du denn dieses Verhältnis eigentlich bestimmen? Wie kann sich das gegenseitig befruchten?
Ja, das ist eine interessante, gute Frage, weil es immer leicht so kommt. Ich weiß nicht, wir neigen irgendwie dazu, die Dinge in Schubladen zu packen und man sieht nicht die Zusammenhänge. Und diese Frage, die zielt ja auf die Zusammenhänge. Und bei so einer relativ alten Stadt ist es so, auch jetzt im Moment geht es ja darum, wie man im Gebäudebestand klimagerecht sich verhalten kann. Und was bedeutet das, wenn eine Stadt so einen großen Denkmalbestand hat, wie Potsdam zum Beispiel, einen denkmalgeschützten Bestand? Und da ist es eben ganz wichtig zu vermitteln, dass im Grunde man gleiche Ziele hat. Ja. Also auch so eine Natursteinpflasterstraße, die kann hunderte Jahre lang funktionieren, wenn man die richtig pflegt und richtig benutzt. Und auch bei den denkmalgeschützten Bauten geht es ja darum, Material über lange Zeit nutzbar zu halten. Das ist erstmal der erste, einfachste Ansatz, Dinge so lange wie möglich zu benutzen und nicht immer wieder wegzuschmeißen und nicht immer wieder alles neu zu machen. Und das ist natürlich da ein gemeinsames Anliegen. Und im Moment kommt es auch so ein bisschen, glaube ich, darauf an, das zu erkennen, dass da eigentlich ein gemeinsames Grundanliegen besteht und man eben einfach nur gucken muss, wie kriege ich das jetzt geschickt hin? Wie mache ich das? Wo kann ich effizient für die Dekarbonisierung sorgen? Wie kann ich effizient sozusagen fossilfrei Strom und Wärme erzeugen? Auf welchen Flächen kann ich das am effizientesten? Und das sind dann weniger die kleinteiligen Denkmale, sondern eher die Flächen vielleicht in der Nähe, wo ich eine Windkraftanlage hinstellen kann oder eine PV-Anlage. Ja. Und das muss man wirklich sehr rational diskutieren. Das ist immer interessant, wie viel Emotionalität bei diesen Themen auch aufploppt. Und da plädiere ich immer dafür, sehr rational zu gucken, was die beste Methode ist. Das Natursteinpflaster zum Beispiel, das regt Menschen furchtbar auf. Also da hat man wirklich in einer Debatte immer mit einer großen Emotionalität zu tun und die Geduld, so wie ich es mit dem Fahrrad seit Jahrzehnten ja hier in der Innenstadt betreibe, die bringt eben nicht jeder auf, sozusagen da auch zu fahren. Da muss man eben einfach auch nach kleinteiligen Kompromissen suchen, um also das große Ganze zu erhalten, aber eben auch mal eine Lösung zu finden. Und ich denke, dass der Ausbau der Radwegeinfrastruktur, da gibt es ja schon ein großes Projekt und über, würde man ja 2024, also mindestens 15 Jahre lang, schon jedes Jahr fließt da richtig Geld rein in den Ausbau der Radwegeinfrastruktur. Da haben sich schon viele dran gewöhnt und wissen gar nicht mehr, dass das alles neu geschaffen worden ist, um das zu erleichtern und sicherer zu machen. Und trotzdem kann man da noch viel tun und noch viel nachlegen. Also gerade was auch die Verbindung mit den Nachbarn Nachbargemeinden ist. Da wollen wir ja Radschnellwege haben, um also das auch zu ermöglichen. Wir wissen, das macht Spaß, das ist gesund, das ist schön. Und auf alle Fälle kommt man da viel unabhängiger und schneller hin und her, als wenn man im Stau steht mit irgendeinem Auto und die Anwohnenden damit belastet sozusagen. Also da gibt es noch unglaublich viel zu tun. Die Straßenbahn nach Kramnitz zum Beispiel ist ein Thema und so weiter und so fort. Da gibt es noch wirklich sehr viel zu tun. Aber ich denke, dass also ein rationaler Diskurs immer hilfreich ist. Und damit sind wir sozusagen im Funktionieren der heutigen Demokratie und der Frage, was man machen kann. Und da ist es so, dass man sich in allen möglichen Gruppen engagieren kann, sich eine Meinung bilden kann, kritisch eine Meinung bilden kann. Man muss nicht alles glauben, was einer erzählt, sondern man muss das schon auch nochmal checken und gucken und kann sich engagieren und vor allen Dingen sozusagen die Argumente prüfen, rational prüfen nach Möglichkeit. Und dann geht es natürlich da auch um Verantwortung wahrzunehmen, indem man an der Wahl teilnimmt, wenn dann Wahlen sind, oder eben auch sich in den Gruppen zu engagieren und dann wirklich auch in die Verantwortung zu gehen.
Also du würdest sagen, dass Stadtgestaltung und Umweltschutz schon miteinander verflochten sein können. Und du hast natürlich stärker einen Einblick als wir daran, wie doll Umweltschutz in die Stadtgestaltung mit einfließt als Thema.
Ich würde gerne noch eine andere Sache erstmal noch nachtragen, die mir jetzt gerade noch aufgefallen ist. Man muss sich darüber im Klaren sein, ganz nüchtern, dass das auch kein böser Wille ist von jemandem, sondern dass es ein Fakt ist, dass es Zielkonflikte gibt, dass es gute Ziele gibt, die in Konflikt geraten können miteinander. Also es gibt manchmal Fälle, wo man eigentlich im Grunde jede Entscheidung auch problematisch ist. Ja, im Moment gibt es auch eine Diskussion darüber, wie weit Landschaftsschutzgebiete bei der Entwicklung von Potsdam auch herangezogen werden können, ne, auch auf der Straße. Die Straßen haben ihre Breite. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass der Straßenraum gerechter aufgeteilt wird unter den Teilnehmenden an der Mobilität, ja, der Model Split, der zeigt uns ja ungefähr, wie die Verteilung im Moment ist und die entwickelt sich ja immer weiter in Richtung auf den Umweltverbund, dann muss man auch die Straßen anders aufteilen. Das betrifft dann aber wieder andere Leute. Ja? Also es gibt schon Zielkonflikte und da kommt es eben einfach darauf an, dass man einen qualifizierten Diskurs betreibt. Und da gibt es schon dann auch immer wieder die Bemühung, wirklich Grünflächen zu gewinnen und zu erhalten, damit also im Stadtgebiet, dass die Stadt, die ist ja sehr grün, ja, so, dass das aber erhalten bleibt, das ist gar nicht selbstverständlich und immer wieder eine Diskussion. Und da habe ich halt die Fläche am Bahnhof erwähnt, es gibt die Freundschaftsinsel, den Lustgarten, der Volkspark ist eine ganz wichtige Errungenschaft, dass also ein moderner Garten, genauso wie der Lustgarten und die Freundschaftsinsel sind ja moderne Gärten, neben den historischen Gärten, die es gibt und auch die Waldgebiete, die an Potsdam angrenzen, das sind eben ganz kostbare Areale. Und da gilt es natürlich, die zu schützen und sich dafür einzusetzen.
Also würdest du sagen, dass die Ambition, die Stadtgestaltung aktuell mit Umweltschutzgedanken zu verbinden, recht hoch sind? Und es eine Masse an Menschen gibt, die sich versucht, dafür einzusetzen. Und auch wenn es dann eben manchmal vielleicht nicht das Ziel, was jetzt aus Umweltaspekten das Optimalste wäre, wenn das jetzt nicht umgesetzt wird, nicht die Ursache dafür ist, dass man irgendwie das ausgeblendet hat und nicht beachtet hat in der Diskussion, sondern einfach nur, dass es eben manchmal Zielkonflikte gibt und da Abwägungen getroffen werden, aber dass es grundsätzlich schon viele Ambitionen gibt, Stadtgestaltung mit Umweltschutz zu verbinden aktuell.
Ja, das würde ich so sagen. Das ist immer ein Thema geblieben, all die Zeit über. Man muss natürlich sagen, dass auch sozusagen nicht nur den Naturschutz, sondern eben den Klimaschutz auch zu beachten. Da geht es ja um die ganz handfesten Dinge, ne? Wie Wärme und Strom erzeugt wird. Ich hatte das schon erwähnt. Und wie die Mobilität organisiert wird. Das sind ja wirklich Basics des Lebens hier. Das hat schon seit 10 Jahren eine Rolle in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion gegeben. Und da fehlt es eben auch manchmal an dem Mut zu Entscheidungen. Und jetzt kommt es darauf an, dass man damit wirklich gut umgeht. Potsdam hat hervorragende Voraussetzungen, um das gut umzusetzen. Und jetzt muss es den Mut haben, damit das auch tatsächlich passiert.
Ja, danke. Und dann vielleicht jetzt auch noch zu der Thematik, wenn wir jetzt zum Beispiel auch an die jungen Zuhörenden denken oder auch eigentlich an alle, die Interesse haben, aber vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben in so einer aktivistischen und stadtgestaltenden Tätigkeit, wie du sie eben dein Leben lang ausgeübt hast. Was würdest du denn da vielleicht empfehlen, wenn man sich jetzt auch engagieren möchte in diesen Bereichen? Was sind denn dann gute Wege dafür? Also du hast dich ja zum Beispiel in der Politik, aber eben auch in Gemeinnützigen Verein engagiert. Was würdest du da vielleicht den Zuhörenden, die jetzt auch Interesse daran haben, aber selbst noch gar nicht wissen, wie sie das genau in die Wege leiten sollen, was würdest du denen vielleicht empfehlen?
Meistens ist es ja so, dass man irgendetwas Konkretes vor der Haustür bemerkt, was einen stört. Und das ist der Einstieg in die Politik sozusagen oder in das Engagement zunächst mal. Und da kommt es dann darauf an, ob man merkt, dass ein Baum gefällt wird, wo man das nicht versteht, oder dass man, ja, oder dass man feststellt, die Busverbindung haut nicht hin oder so, ne? Dann muss man gucken, wo gibt es denn Leute, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen. Dann kann man suchen, was es für Organisationen gibt, wie die Grüne Liga zum Beispiel, die eben aktiv sind und die sich also für Fragen des Naturschutzes einsetzen, dass man dann einfach mal hört, wo sind Gruppierungen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Man kann auch durchaus, also die Stadtfraktionssitzungen und Parteisitzungen der verschiedenen Gruppierungen sind ja im Allgemeinen öffentlich. Da kann man auch durchaus mal hingehen und kann sich das einfach anhören, was die da machen. Das ist ja ehrenamtlich, was da gemacht wird. Also die Leute arbeiten tagsüber und dann abends setzen sich zusammen und dann werden die Dinge beraten. Auch die Fachausschüsse, also diese verschiedenen Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung, die sind ja auch öffentlich. Also da kann man eine Menge mitbekommen.
Wir haben diese Frage nämlich auch Ernst Paul Dörfler gestellt. Und er hat sich ja auch erst aktivistisch, aber eben auch politisch, auch zum Beispiel bei den Grünen engagiert, ist dann aber vor schon langer Zeit in die Selbstständigkeit gegangen und ist jetzt als Autor tätig, der Vorträge hält und der Bücher schreibt, um eben ein bestimmtes Wissen an die Gesellschaft weiterzutragen. Würdest du sagen, dass das ebenso gute Wege sind? Also, dass eigentlich wie die Menschen dann je nach ihren Fähigkeiten oder so sich ihre Wege suchen können? Oder würdest du schon sagen, naja, eher auf dieser politischen Ebene, da kann man schon mehr Hebel bewegen?
Also es ist natürlich so, dass auf der politischen Ebene die Entscheidungen fallen. Also man kann sich außerparlamentarisch, wie man das so nennt, natürlich engagieren und zu Wort melden, und das bewirkt auch was. Ich bin ja der Auffassung, gute Argumente bewirken immer etwas. Ja, aber dann, wenn es um die Entscheidung geht, ist es natürlich gut, wenn man in diesen Gremien wirklich mitwirken kann. Also es gibt ja viel Bürgerbeteiligung, aber das ist trotzdem so, dass die Entscheidungen ja natürlich im gewählten Gremium erst fallen können. Und deshalb ist es natürlich gut, wenn man dort mitwirken kann. Man muss aufpassen, das ist meine Lebenslehre, seitdem ich pensioniert bin, dass man nicht ausschließlich sich dieser politischen Tätigkeit widmet, sondern immer das Gegengewicht des eigenen Faches beibehält. Also ich mache das auch so, obwohl ich pensioniert bin, dass ich in dem kulturgeschichtlichen Feld weiterhin forsche und arbeite und auch publiziere gelegentlich. Einfach, man braucht diesen Wechsel, um auch dann auf der politischen Ebene sozusagen die nötige Distanz auch zu behalten. Es sei denn, man will richtig beruflich in die Politik gehen. Aber ich habe an der Kommunalpolitik immer sehr geschätzt, dass sie ehrenamtlich ist, dass die Menschen, denen ich da begegne, verschiedene berufliche Herkünfte und Kenntnisse haben, die dort zusammenlaufen. Das ist sehr nützlich und das ist sehr gut. Also ich bin ein Fan dieser Ehrenamtlichkeit der Stadtverordnetenversammlung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Arbeit dort.
Einerseits, wie du meintest, um den nötigen Abstand zu halten, weil du hast ja auch schon ein bisschen weiter vorher schon von einer Emotionalität geredet oder so, die dann häufig mit reinspielt. Und andererseits wahrscheinlich auch wirklich diese gegenseitige Befruchtung, vielleicht auch noch dadurch, dass man aus unterschiedlichen Bereichen kommt und auch noch Wissen in diesen unterschiedlichen Bereichen generiert, die man dann irgendwie mit reinbringen kann in den Diskurs. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass so eine Stadtverordnetenversammlung divers ist. Also das wünschen wir uns eigentlich immer. Das ist also schon in Bezug auf Altersgruppen, auf Beruf, auf Herkünfte, dass es also noch stärker sozusagen eine diverse Stadtverordnetenversammlung wird, einfach um mehr Erfahrungswerte zusammenzuführen.
Genau, weil wir ja auch alle eben unsere eigene Perspektive haben und unsere eigene Lebenswelt. Und die ist ja auch manchmal nicht einschaubar für die anderen, die aus einem anderen Kontext stammen. Ja, da kann man dann einen fruchtbareren Diskurs entwickeln, wenn es mehr Pluralität gibt. Und würdest du sagen, von damals zu heute engagieren sich die Leute stärker als damals? Oder würdest du sagen, es verhält sich eher umgekehrt? Die Leute sind jetzt unsensibler, was Thema Stadtgestaltung im Zusammenhang mit Umweltschutz betrifft oder auch Denkmalpflege. Also würdest du sagen, es gibt da irgendeine Dynamik, die du beobachten kannst von heute zu damals? Oder ist es eigentlich recht gleichbleibend, dass es immer welche gibt, die sich engagieren und immer welche, die wegschauen oder das einfach nicht sehen?
Vielleicht ist das eher so wellenförmig. Also wenn Probleme aufploppen, bei denen es so ist, dass das mehr Leute als nur wenige erreicht, die sich betroffen fühlen, dann wird das mal wieder stärker und unter Umständen lässt es dann auch wieder ein bisschen nach. Also ich bin auch engagiert im Stadtforum Potsdam. Das hat sich 1998 gegründet auf die Initiative von Stadtplanern und Architekten hin. Ich bin aber auch seit Anfang an dabei. Und da machen wir so 3 Veranstaltungen im Jahr, die inhaltlich vorbereitet werden. Meistens Stadtentwicklung, Mobilität, aber auch Bildung und Kultur und so, aber seltener. Meistens sind es Bauthemen im Grunde genommen, die da verhandelt werden. Und da merkt man, dass man viele Themen manchmal so verhandelt, dass es auch wie so eine Sammlung ist, ein Wissenszugewinn, aber da raucht nicht der Raum. Es gibt aber Themen, da raucht der Raum. Also das merkt man richtig, also wo das Engagement da ist und wo die Konflikte auch da liegen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass es in so einer Stadt solche Möglichkeiten gibt wie dieses Stadtforum, wo das also aufgenommen werden kann und dann auch Leute gibt, die sich also sachkundig da beteiligen. Also im Moment gibt es zum Beispiel sehr viele Leute, bei Potsdam Zero zum Beispiel auch, die sich eben für Klimafragen in Potsdam sehr stark engagieren. Und wenn ich jetzt das Stadtforum erwähne zum Beispiel, diese Veranstaltungen kann man auch wahrnehmen. Das wird auch öffentlich gestreamt übrigens und veröffentlicht. Das ist vielleicht jetzt auch so eine Diskursebene, wo man sich gut reindenken kann in solche stadtgestalterischen, stadtökologischen, stadtpolitischen Fragen.
Dann sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. Wenn du morgen aufwachst und ein Wunder wäre geschehen, wie würde das aussehen?
Ja, die Bausünden der letzten 20 Jahre wären weg. Und stattdessen wäre es auf eine andere Art und Weise gebaut, aber für genauso viele Menschen zu wohnen. Aber trotzdem in einer anderen Qualität. Sicher, Menschen lernen immer dazu. Also das, was man heute weiß über ökologisches Bauen, das war eben vor 20 Jahren noch nicht so auf dem Tablett, im Bewusstsein auch und so. Und andere Regeln haben gegolten, sodass man manchmal, da möchte man fast die Zeit mal zurückdrehen und möchte sagen, da möchte man nochmal anfangen. Ja, das wäre so der Traum.
Ja, dann vielen Dank. Nochmal herzlichen Dank, dass du hier heute bei uns warst. Und wir verabschieden uns von dir, Saskia, und hören uns dann bald wieder. Wir sind Tobias. Und
Elisa.
Hat mich gefreut.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.